Diverse Kinderbücher, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer Crossover-Episode vom Vienna ZooCast und vom Diverse Kinderbücher Podcast. Also die Geschichte war die, meine Produzentin Anja Malenschek, die macht eigentlich hauptberuflich nicht nur, aber unter anderem diesen Podcast hier in der Produktion, hat aber so privat und nebenbei noch ein Projekt und das ist der Vienna ZooCast. Und wir haben uns überlegt, schon länger, dass wir mal gemeinsam eigentlich was machen wollten. Also ich hätte auch immer gern irgendwas zu antisemitismuskritischen Kinderbüchern gemacht und so, Antisemitismus in der Schule auch. Und so ist es gekommen, dass wir dann den perfekten Gast gefunden haben und diese Folge gemeinsam machen.
Danke, Carla, und danke, dass ich heute da sein darf. Und wir würden gleich unseren Gast begrüßen. Romina Wiegermann ist Leiterin der Bildungsprogramme im Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment in Berlin. Sie arbeitet an verschiedenen Antisemitismus- und diskriminierungskritischen Projekten zum Umgang mit Antisemitismus in Deutschland und Österreich. Romina, du bist in Wien geboren und aufgewachsen und hast dann in Israel gelebt, wo du Politik und Nahostgeschichte studiert hast. Später ging es dann nach Berlin, wo du unter anderem einen Master in Holocaust Studies absolviert hast. Jetzt bist du im Rahmen des EU-Projekts Prävention von Antisemitismus zu Besuch in Wien. Und heute zu Gast, wie die Carla schon gesagt hat, in der gemeinsamen Podcast-Episode von Diverse Kinderbücher und Vienna ZooCast. Hallo Romina und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank an euch beide für die nette Einladung.
Heute sprechen wir, also Carla und ich, mit dir über Antisemitismus in der Schule und natürlich auch über Kinderbücher zu diesem Thema. Bevor wir aber zum Kinderbuch kommen, das Carla für heute ausgesucht hat, das ist das Comic Völlig Meschugge, wollen wir ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren. Du bist aktuell wegen des EU-Projekts Prävention von Antisemitismus in Wien, wie gesagt. Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also das EU-Projekt Prävention von Antisemitismus wird vom ÖAD, also der Österreichischen Agentur für Bildung und Internationalisierung und genauer gesagt vom Programm Marinen.at, das vielleicht auch einigen HörerInnen ein Begriff ist, koordiniert und hat zur Erreichung seiner Ziele auch aufs Engste mit dem österreichischen Bildungsministerium zusammengearbeitet. Und in diesem Zusammenhang war ich im vergangenen Jahr Teil eines ExpertInnen-Gremiums, das damit beauftragt war, konkrete Empfehlungen zur Umsetzung der nationalen Strategie gegen Antisemitismus für die österreichische Bildungsverwaltung und Einrichtungen der Lehrpersonenbildung zu formulieren. Und das Ergebnis ist jetzt ein Strategiepapier, das ich gemeinsam mit meinen GremiumskollegInnen Jana Rosenfeld und Stefan Schmidt-Heer geschrieben habe. Und dieses Papier wird am Mittwoch im Rahmen einer großen Abschlussfachtagung, also am Mittwoch, den 21.09., vorgestellt, wo es auch hier in Wien dazu thematische Workshops geben wird. Das Ziel des Papiers ist es, antisemitismuskritische Bildungsansätze nachhaltig im österreichischen Bildungswesen zu verankern und hat eigentlich prinzipiell das Potenzial, auch im Hinblick auf die enge Verflechtung im Bildungsministerium, einen Meilenstein eigentlich darzustellen im Umgang mit Antisemitismus im österreichischen Bildungssystem. Und jetzt müssen wir einfach sehen, was passiert. Genau.
Ja. Antisemitismuskritik ist und bleibt eine pädagogische Herausforderung. Was ist denn der aktuelle Stand der Dinge in den deutschen und in den österreichischen Bildungseinrichtungen? Wie kann man das eigentlich vergleichen überhaupt auch?
Okay, das ist jetzt eine sehr große Frage und ich bitte um Nachsicht, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen muss und auch in Deutschland gerne anfangen würde, weil dort meine berufliche Beschäftigung mit dem Thema einfach angefangen hat. Dort herrscht ja vor allem das Narrativ einer erfolgreich bearbeiteten NS-Vergangenheit vor und das ist eben auch lange Zeit und ist auch weiterhin die erinnerungspolitische Folie, auf die jedwede Auseinandersetzung mit Antisemitismus, auch mit aktuellen Formen, fällt. Das heißt, die Antisemitismuskritik, sofern es diesen Begriff im Bildungsbereich überhaupt schon gegeben hat, wurde lange Zeit auch gleichgesetzt, ja, mit historisch-politischer Bildung zum Nationalsozialismus und zur Shoah. Und aktuelle Formen von Antisemitismus nach 1945, die ja auch virulent waren, haben kaum eine Thematisierung gefunden lange Zeit, insgesamt in der Gesellschaft. Es gibt unterschiedliche dominanzgesellschaftliche Mechanismen der Distanzierung und Tabuisierung von Antisemitismus nach 1945, die die Funktion erfüllt haben, einerseits die unbehagliche Vergangenheit auf Abstand zu halten oder eben auch das, was es nach 1945 eigentlich nicht mehr geben durfte, unter Anführungsstrichen, nämlich eben auch Antisemitismus unsichtbar zu machen. Die Thematisierung von aktuellem Antisemitismus mit Lehrkräften, und das ist so auch das Hauptbetätigungsfeld des Kompetenzzentrums, ist durch diese Folie auf jeden Fall nach wie vor erschwert, weil wir ja, wenn wir Antisemitismus auch thematisieren wollen, aktuellen Antisemitismus thematisieren wollen, ja auch bestimmte Formatierungen des Erinnerungsdiskurses kritisch hinterfragen und eigentlich offenlegen, dass sozusagen trotz der in verschiedenen Wellen verlaufenden Bearbeitung der Vergangenheit, Formen der Erinnerung, es eigentlich ein ideologisches Moment gibt, das eigentlich weiterwirkt bis heute, ja, in der Gesellschaft. Und dazu gehört auf jeden Fall auch der Antisemitismus. Und das besprechbar zu machen, ist nach wie vor eine große Herausforderung und eben auch die Kontinuitäten von Antisemitismus aufzuzeigen, auch zu zeigen, dass es sich eben nicht in den 12 Jahren des NS-Regimes beschränken lässt und dass auch nicht die Vernichtungsdimension die einzige, ja, ist, die es ja gibt. Also niedrigschwellige Reformen von Antisemitismus zu thematisieren und auch ein umfassendes Verständnis von Antisemitismus zu vermitteln, das bleibt eine pädagogische Herausforderung und das sehen wir auch insbesondere in Studienergebnissen. Meine Kolleginnen im Kompetenzzentrum aus dem Forschungsbereich haben beispielsweise Berliner Lehrkräfte befragt, vor kurzem erst zu ihren Deutungen und Umgangsweisen mit Antisemitismus in der Schule. Und da ist ein wichtiges Ergebnis, dass Lehrkräfte sich oftmals schockiert zeigen, zum Beispiel, wenn Antisemitismus auftritt. Das heißt, es ist offensichtlich nicht etwas, was im Bereich des Erwartbaren liegt, ja. Also, und diese Formulierung, die häufiger auch auftritt in Bildungskontexten, in denen ich auch unterwegs bin, hey, wir dachten eigentlich, das ist überwunden und weg, ja. Und das ist eben genau die pädagogische Herausforderung, die es nach wie vor gibt. Und vielleicht noch ganz kurz zu den Entwicklungen des Diskurses seit circa, ich würde sagen, rund 7 Jahren in Deutschland. Da hat sich einiges getan in Bezug auf die Sichtbarkeit von aktuellem Antisemitismus. Das ist vor allem auf zivilgesellschaftliche Anstrengungen zurückzuführen. Es gab auch ein vom Bundestag eingesetztes Expertinnengremium Antisemitismus, wo auch eine Studie in Auftrag gegeben worden ist, die jüdische Perspektiven auf Antisemitismus erstmalig dezidiert in Deutschland erforscht hat. Und das hat auch die große Diskrepanz aufgezeigt in Bezug auf die Erfahrungen von Juden und Jüdinnen in Deutschland im Verhältnis zu der Einschätzung, die dominanzgesellschaftlich vorherrscht, nämlich dass Antisemitismus eigentlich nicht so ein großes Problem ist. Ja, also was da rausgekommen ist, ist, dass Antisemitismus eine alltagsprägende Konstante in Deutschland ist für Juden und Jüdinnen. Und das war ein wichtiger Befund. Und im Zuge dessen sind auch unterschiedliche Vorfälle aus Schulen medial verbreitet worden auch. Also es gab erstmalig auch wieder ein mediales Interesse an Antisemitismus in der Schule und das hat dazu geführt, dass immer mehr Vorfälle auch bekannt gemacht worden sind. Dazu muss ich aber wirklich sagen, dass es für Juden und Jüdinnen überhaupt nicht selbstverständlich ist, über diese Dinge sozusagen offen auch zu sprechen. Wir wissen nach wie vor wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen, was sich abspielt. Aber in Summe können wir schon sagen, dass es ein größeres Bewusstsein für Antisemitismus, für aktuelle Formen gibt, auch in der Schule. Und unsere Aufgabe ist eben auch, das wahrnehmbar zu machen und Lehrpersonen im Umgang damit zu schulen. Aber dazu müssen wir sozusagen erst ganz schön viel bearbeiten, und um überhaupt dahin zu kommen. Ja. Noch kurz zu Österreich.
Ja, das kommt mir alles so unvorstellbar vor, dass das sowas in Österreich durchgeführt wird, nämlich, also, oder
ja,
ist es so?
Also mein Eindruck war, dass der Diskurs in Österreich also so ein bisschen hinterhergehinkt ist, viele Jahre, aber jetzt habe ich schon das Gefühl, also gerade mit diesen Empfehlungen, für die Bildungsverwaltung und für die Lehrpersonenbildung in Bezug auf das Projekt, was wir gerade besprochen haben, wird schon versucht, so ein bisschen so einen Hechtsprung nach vorne zu machen. Aber was uns hier auf jeden Fall noch fehlt, sind die ganzen empirischen Erkenntnisse, die wichtig wären, also auch jüdische Perspektiven auf Antisemitismus, auch im Bildungsbereich zum Beispiel, nicht nur, aber eben auch, das sichtbar zu machen. Und wichtig wäre sozusagen für mich auch in der österreichischen Entwicklung, dass wirklich verstanden wird, dass Antisemitismus eben nicht ausschließlich unter SchülerInnen auftritt, ja, sondern wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, auch in der Schule, sich auf unterschiedlichen Ebenen manifestiert, auch von Lehrpersonen ausgehen kann und ausgeht, ganz bestimmt. Und dass es auch etwas ist, was strukturell auch in Schule angelegt ist, ja. Also sich eben nicht nur in Sprachhandlungen zeigt oder in physischen Handlungen gegen Juden und Jüdinnen, sondern auch in Unterrichtsmaterialien beispielsweise und auch in der Tatsache, dass Juden und Jüdinnen wie die Perspektiven auch vieler anderer marginalisierter Gruppen im Lernraum Schule eigentlich nicht mitgedacht werden. Also die pädagogischen Schutzreflexe selten den Gruppen zuteil werden, die ja in vielerlei Hinsicht auch besonderen Schutz genießen sollten. Ja. Und dass Antisemitismus eben spezifisch, aber nicht isoliert von anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit, wie zum Beispiel Rassismus, bearbeitet wird. Das ist, glaube ich, für den österreichischen Kontext sehr wichtig, weil ich da auch so eine gewisse Auslagerung von Antisemitismus auf bestimmte Gruppen, ja, jetzt habe ich die Anführungszeichen mit dem Finger gemacht, genau, da gibt es große sozusagen, für mein Empfinden, Externalisierungstendenzen von Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft weg. Und das ist eigentlich einfach ein Trugschluss, ja. Genau, diese Aspekte sind, glaube ich, sehr wichtig in den Blick zu nehmen, im österreichischen Kontext besonders, ja.
Dabei ist es gerade in der Mitte der Gesellschaft eigentlich am meisten vertreten oder am gravierendsten, weil man es eben nicht so wahrnimmt.
Also ich würde halt sagen, dass das halt die Formen sind, die am stärksten tabuisiert werden oder sozusagen auch vielleicht unbewusst oder nicht wahrgenommen werden vielleicht, ja. Aber es setzt einfach wir würden einfach eine Beschäftigung damit voraussetzen, ja.
Du hast jetzt schon ganz viel über deine Arbeit geredet. Mich würde interessieren, wie schauen denn diese Lehrinhalte und Prozesse eigentlich konkret aus? Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Also wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, also wir arbeiten mit unterschiedlichen Berufsgruppen und das ist eben auch für uns ganz wichtig, das so zu benennen, weil uns geht es sozusagen um eine Professionalisierung im Umgang mit Antisemitismus in den jeweiligen Arbeitskontexten. Also es ist nicht kein Selbstzweck, sich mit Antisemitismus zu beschäftigen, sozusagen, sondern es geht darum, als Teil der professionellen Rolle zu betrachten, einen guten Umgang damit zu pflegen. Genau, also wir im Idealfall sind das langfristige Prozesse mit stabilen Gruppen, wo wir aufeinander aufbauende Module durchführen, mit dem Ziel, ja auch unterschiedliche Prinzipien der antisemitismuskritischen Bildung zu leben und weiterzugeben. Ganz wichtig ist bei uns einfach auch die Perspektive von Betroffenen in den Vordergrund zu rücken, die Funktionen von Antisemitismus verständlich zu machen, die ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen, die wirklich von Diskriminierung oder auch symbolischer Diskriminierung bis hin zu manifester Gewalt gegen Juden, Jüdinnen reichen. Und natürlich sozusagen die Basis jedes Bildungsprozesses ist einfach die Bereitschaft der Teilnehmenden, sich selbst eben auch einerseits ja auch biografisch zu reflektieren. Also was ist die eigene Beziehung zu der Thematik? Was hat die eigene Lerngeschichte zu der Thematik geprägt? Wo gibt es vielleicht Hürden, die überwunden werden müssen, um wirklich auch alle Formen von Antisemitismus wahrnehmen zu können? Auch deuten zu können und dann eben auch entsprechend ins Handeln kommen zu können. Ja, das ist so der Dreischritt. Und wir verknüpfen das natürlich auch immer mit einer Form von Gesellschaftsanalyse, wo wir sagen, wir sind sozusagen nicht nur Individuen, die durch unsere unterschiedlichen Bezüge geprägt sind, sondern wir sind ja auch in einem gesellschaftlichen Kontext, wo bestimmte Formen des Umgangs mit Antisemitismus ja vorstrukturiert sind. Und das sichtbar zu machen oder das auch mit einzubeziehen in die Bildungsprozesse ist ganz wichtig, weil es ein Stück weit auch entdramatisiert. Ja, also dass es uns in den Bildungsprozessen nicht darum geht, auf Einzelne zu schauen, auch wenn wir natürlich die individuelle Handlungsfähigkeit schon stärken wollen, aber es geht uns nicht darum, individuelle Leerstellen offen zu legen oder Einzelpersonen ein Versagen nachzuweisen, ja, oder einen mangelnden Umgang nachzuweisen mit Antisemitismus, sondern zu zeigen, dass in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, das betrifft Deutschland sowie Österreich, eigentlich gesellschaftlich diverse Formen der Abwehr des Themas angelegt sind. Und in die sind wir halt alle ein Stück weit mit eingebunden. Ja? Und das ist sozusagen auch der Zugang, den wir wählen. Ja?
Und wie können sich da zum Beispiel auch die Eltern einsetzen? Oder was ist die Rolle der Eltern bei diesen Prozessen?
Jetzt ist die Frage, welche Eltern wir im Blick haben, wenn wir diese Frage beantworten. Ich beginne jetzt mit Eltern, die weder von Rassismus, Antisemitismus oder anderen Formen von Diskriminierung betroffen sind. Oftmals beschreiben Lehrkräfte in unseren Seminaren, dass es von Seiten dieser Eltern große Bedenken gibt in Bezug auf die Thematisierung von Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung, aber eben auch spezifisch in Bezug auf die Thematisierung von Shoah und Nationalsozialismus in der Volksschule. Da wäre es wichtig, dass diese Bedenken kritisch in den Blick genommen werden, sich die Frage gestellt wird, warum gibt es diese Bedenken, wo es doch eigentlich mittlerweile auch ausreichend pädagogische Ansätze gibt, die Thematik altersgerecht zu unterrichten. Das ist oft so ein Reflex, der damit zu tun hat, dass Kinder geschützt werden sollen. Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass es oftmals nicht die Kinder sind, die geschützt werden sollen, sondern die Erwachsenen, die sich selber scheuen, mit diesen Themen konfrontiert zu werden. Dabei ist es total wichtig, möchte ich auch an der Stelle nochmal betonen, dass die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Shoah früher einsetzt, als es eigentlich curricular in Deutschland und Österreich vorgesehen ist. Das könnte man aus ganz unterschiedlichen Perspektiven begründen. Eine davon ist, dass wir aus Studien wissen, dass zum Zeitpunkt der curricularen Thematisierung, wenn die Jugendlichen schon irgendwie 13, 14, 15 Jahre alt sind, dass wir eigentlich aus der Geschichte didaktisch schon wissen, dass die Schule in Bezug auf die Vermittlung der Vergangenheit eigentlich relativ wenig mehr ausrichten kann. Dass es schon sehr viel Wissen gibt, auch viel unkritisches Wissen gibt, das sich schon festgesetzt hat, dass SchülerInnen schon sehr sozial erwünscht über diese Thematik sprechen. Wenn wir nochmal aus einer anderen Perspektive argumentieren, nämlich in Bezug auf Studien nochmal, oder wenn wir nochmal Studien kritisch in den Blick nehmen, die uns zeigen, dass bereits Grund- oder Volksschülerinnen im Alter von 8 Jahren schon gewisse Vorstellungen zur NS-Zeit mitbringen, die aber oftmals von sehr unkritischem Wissen geprägt sind, dann stellt sich eben auch die Frage, warum gibt es in Bezug auf die Grundschule keinen Mechanismus oder keine Unterstützung für Kinder, ihr Wissen entsprechend einzuordnen, ja, oder auch zu erweitern altersgerecht. Das wäre eigentlich eine gute institutionelle Möglichkeit in der Volksschule, da ja, also sozusagen das Wissen, das meistens eben auch durch die Eltern zu Hause mitgegeben wird, ja, nochmal anders in den Blick zu nehmen und um so eine gute Basis zu entwickeln für eine später und tiefergreifende Beschäftigung mit der Thematik. Aber so bleibt das Thema einfach sehr lange liegen und unbearbeitet liegen, beziehungsweise nicht unbearbeitet, aber unhinterfragt, ja, sodass wir uns nicht wundern müssen, wenn wir aus Studien erfahren, dass absurde Prozentsätze der deutschen Gesellschaft beispielsweise der Meinung sind, unter ihren Vorfahren Opfer gehabt zu haben und eine lächerliche Anzahl von TäterInnen. Ja, also das sind so Erinnerungskonfigurationen, die einfach auch von Generation zu Generation weitergegeben werden und es gibt da eigentlich keine Unterbrechung und das ist ein Problem. Ja.
Und wie sieht es mit betroffenen Familien aus?
Da würde ich jetzt nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen und nochmal aus einer Beratungsperspektive auf diese Frage antworten wollen. Am Anfang meiner Arbeit im Kompetenzzentrum gab es die OFEC-Beratungsstelle noch nicht als eigenständigen Verein. Mittlerweile ist das so, aber da haben wir auch im Kompetenzzentrum noch Beratung von Betroffenen gemacht. Und ich habe ja eine längere Zeit lang jüdische Familien zum Umgang mit Antisemitismus in der Schule beraten. Und eine große Frage war immer, wie kann ich mein Kind selbst in Bezug auf die Thematisierung der Geschichte sozusagen vorbereiten? Wie kann ich selber das Gespräch suchen? Wie kann ich der Schule auch ein Stück weit zuvorkommen? Weil oftmals die Erfahrung gemacht wurde auch, dass das Thema irgendwo aufschlägt, also in der, Grundschule, ohne dass es jetzt explizit thematisiert wird, dass jetzt auch es vorgesehen wird, dass jetzt NS und Shoah thematisiert wird, sondern dass es unterschiedliche Stellen gibt, auch im Sachunterricht, wo indirekt auf die Thematik getroffen wird. Also ich kann ein Beispiel nennen. Es gibt in, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch gibt, es gibt in Deutschland noch immer, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse diese Idee, dass man einen Stammbaum zeichnet. Also das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven sehr schwierig betrachten. Aber da standen dann irgendwie jüdische Eltern vor der Frage, na ja, also soll ich jetzt erzählen oder dem Kind, was mit den Urgroßeltern passiert ist, oder kann ich mir das vielleicht noch ein bisschen aufheben? Oder na, es sind so Fragen, die so, mit denen sie dann auch allein gelassen worden sind. Also, ne, also wenn das Gespräch gesucht worden ist mit den Lehrpersonen, dann wurde gesagt, na ja, müssen sie selber wissen, ja, so. Und also das ist einfach, es ist einfach vollkommen klar, dass das Thema an irgendeiner Stelle aufkommt, aber es gibt halt wenig Sensibilität dafür, dass jüdische Familie mit einer anderen Perspektive und auch mit einer anderen familienbiografischen Betroffenheit auf diese Themen blicken. Das heißt, das hängt eigentlich wie so ein Thema in den Familien, und es gibt da auch wenig Unterstützung von Seiten der LehrerInnen. Ja, also das ist etwas, was oftmals berichtet worden ist. Und ja, es gab unterschiedliche Beispiele, wo auch dezidiert im Unterricht das Thema behandelt worden ist, aber die jüdischen Familien oder die Eltern auch gar nicht informiert worden sind, dass das jetzt dran ist zum Beispiel. Obwohl eigentlich bekannt war, dass jüdische Kinder in der Klasse sind. Ja. Und da braucht es einfach auch einen sensibleren Blick oftmals auf bestimmte Bedürfnisse oder einfach auch ein Bewusstsein, dass es vielleicht sinnvoll sein kann, die Eltern mit ins Boot zu holen und zu sagen, ja, das Thema würde jetzt kommen, gibt es irgendwas, was wir bedenken müssen, beachten müssen, möchten Sie vielleicht vor mit Ihrem Kind sprechen, brauchen Sie irgendwas? Ne? Also das ist etwas, was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und abgesehen von den gerade erwähnten Formen der Unsichtbarmachung jüdischer Perspektiven, gibt es natürlich auch bereits in der Grundschule oder in der Volksschule ja, also sozusagen auch andere Formen von Antisemitismus, von denen Kinder, jüdische Kinder betroffen sind. Ich habe einmal eine Dialoggruppe für jüdische Jugendliche angeleitet. Die waren schon im Gymnasium, aber die haben aus ihrer Grundschulzeit berichtet und hatten noch sehr, die sie an nicht-jüdischen Schulen verbracht haben und haben noch sehr konkrete Beispiele im Kopf gehabt, was ihnen da alles passiert ist. Das ist wirklich auch eine ganz große Bandbreite. Was ganz häufig auch ist, ist das antisemitische Othering, wo zum Beispiel die Schülerinnen immer wieder von ihren Klassenkolleginnen, wann immer irgendein Thema an der Tagesordnung war, was im Entferntesten mit jüdisch sein oder Judentum zu tun hat, immer darauf angesprochen worden ist. Also die wurde immer wieder darauf angesprochen von ihren Klassenkollegen. Und dann, als sie eine Antwort gegeben hat, wurde ihr gar nicht mehr zugehört. Also es ging immer nur darum, sie anzusprechen als Jüdin, ja, und das sozusagen herauszustellen, ja, ohne dass es wirklich ein Interesse daran gab, was sie wirklich darüber denkt oder wie das wirklich ist. Dann gibt es auch konkrete Formen antisemitischer verbaler Gewalt. Also ich muss das jetzt nicht reproduzieren, aber das ist auch nichts, was GrundschülerInnen fremd ist. Also das ist oftmals eben auch, und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, treten bestimmte Formen antisemitischer Gewalt gerade dann auf, wenn die Shoah und der NS im Unterricht thematisiert werden. Als wäre das eine Art Trigger. Ja, das, umso wichtiger ist eben, und ich bin ein großer Fan dieser Bezeichnung, antisemitismuskritischer Shoah-Unterricht, sage ich mal, wo dieses Wissen der Lehrperson mit drinsteckt, dass jetzt auch was passieren kann. Ja, dass es jetzt gerade jetzt, ja, zu Reproduktionen von antisemitischen Begriffen zum Beispiel, ja, kommen kann, die unterbunden werden müssen oder die kontextualisiert werden müssen, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es gerade für die Grundschule auch eine sehr große pädagogische Herausforderung ist, weil einerseits natürlich der Schutz der Betroffenen gewahrt werden muss oder hergestellt werden muss und andererseits es natürlich auch sein kann, dass Kinder an bestimmten Stellen viel direkter mit der Thematik umgehen, ja, und auch vielleicht weniger von diesen Tabuisierungen betroffen sind und ja, und tatsächlich da eine Unterscheidung auch stattfinden muss, also ohne natürlich jetzt, ne, Betroffene allein zu lassen, aber diesen pädagogischen Spagat zu schaffen, der setzt, glaube ich, ein ganz hohes Maß an Selbstreflexion voraus und ermöglicht es dann vielleicht auch abseits moralisierender Appelle wirklich zu zeigen, ja, dass niemand ja frei ist auch von diesen Antisemitismen und genau.
Zu Antisemitismus, Reproduktion auch in der Grundschule passt das Buch, das mich auch überhaupt auf die Idee zu dieser Episode gebracht hat. Und zwar heißt das Völlig Meschugge. Das ist einerseits eine Graphic Novel, das ist aber dann gleichzeitig auch auf Kika als mehrteilige Serie rausgekommen. Und ich fand, das Besondere an der Erzählung ist, dass es neben Rassismus, Gewalt und Mobbing eben auch explizit um Antisemitismus geht. Und das Thema ist mir so in einem Kinderbuch eigentlich noch nicht untergekommen. Das fand ich recht herausragend eigentlich, weil das Thema halt höchstens in Kinderbüchern im Zusammenhang mit Nationalsozialismus verhandelt wird und auch so dargestellt wird, als ob es abgeschlossen wäre und es nicht mehr aktuell wäre. Also im Mittelpunkt der Geschichte stehen drei beste Freundinnen. Charlie, das ist so eine Tierschützerin, die am liebsten Skateboard fährt. Der Benny, der gern Höhlen erforscht. Und dann gibt es noch Hamid, der 2015 aus Syrien gekommen ist und dann zu ihrer Gruppe seitdem gehört. Und er ist ein begnadeter Zeichner. Und der Stein der Story kommt so ins Rollen, als der Opa von Benny stirbt und ihm eine Kette mit Davidstern vererbt. Und nach der Erkenntnis, dass Benny Jude ist, da werden die Kinder in so einen Strudel aus Ereignissen gerissen. Und dann beginnt so ein vielschichtiger Krimi. Vordergründig geht es um gestohlene Handys. In Wirklichkeit geht es aber um Vorurteile. Und die tradierten Ressentiments, mit denen die Kinder aufgewachsen sind, werden ziemlich schonungslos und brutal reproduziert. Und dabei geht es eben nicht nur um israelbezogenen Antisemitismus, der von Hamids Bruder befeuert wird, sondern Platz hat auch die Gruppe der SchulmobberInnen, die quasi so aus der Mitte der Gesellschaft kommen, so angeführt vom fiesen Lennart, die sich gern mit judenfeindlichen Sprüchen profilieren oder gar vor Benny den Hitler groß machen. Und richtig, richtig schlecht kommen in dem Buch vor allem die Erwachsenen weg, ausgenommen ein Lehrer und der Imam aus Hamids Moschee. Aber die Erwachsenen sind von der Situation komplett überfordert und entziehen sich ihrer pädagogischen Verantwortung. Und anstatt eine angemessene Lösung zu erarbeiten, rät zum Beispiel der Vertrauenslehrer Benny dazu, die Kette abzunehmen, um nicht zu provozieren. Dass Präventionsarbeit in der Schule so gut wie nicht existent wird, wird klar hervorgehoben. Und ich finde, die Darstellung ist sehr, sehr nah an der Realität und zeigt eben auf, dass es im Hinblick auf das Thema Antisemitismus sehr viele Versäumnisse gibt. Wie findest du das Buch, Romina? Teilst du meinen Eindruck?
Ja, also grundsätzlich ja. Also ich habe es auch fast mit angehaltenem Atem gelesen, weil ich mit jeder Seite mehr das Gefühl bekommen habe, wow, da wird was richtig gut verhandelt und hat bis jetzt gefehlt. Ist auch wirklich aus meiner Erfahrung nah an der Realität. Wie du finde ich es auch total wichtig, dass auch Rassismus mit thematisiert wird und Antisemitismus nicht irgendwem zugeschoben wird, sondern ganz unterschiedliche Menschen den befördern und die Lehrpersonen auch in der Beziehung kein besonders gutes Vorbild abgeben, ja. Ein paar Einwände habe ich aber doch, stellenweise, was aber nicht sozusagen das schmälern soll, dass es ein lesenswertes Buch ist, aber vielleicht kann das ja mitreflektiert werden beim Lesen. Das eine betrifft die Figur des Benny, des jüdischen Jugendlichen. Da habe ich mich irgendwie gewundert, warum muss der so am Anfang als mega erfolgreicher Schüler und Sportler dargestellt werden, dem alles ganz leicht von der Hand geht. Für mich schließt das ein Stück weit an so ein latentes Bild jüdischer Überlegenheit an. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich nicht ganz verstanden habe, was die Funktion davon ist, den so hervorzuheben oder vielleicht auch von Hamid so ganz stark abzugrenzen an dieser Stelle. Dann in Bezug auf Charlie, wir lernen ja auch Charlie kennen und ihre Perspektive auf sozusagen die Beziehung zwischen Hamid und Benny. Und sie schlägt auch immer wieder an manchen Stellen so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, oh, die mit ihrer Religion und das ist doch alles so ein Blödsinn. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil eigentlich das Problem ja so gut verhandelt wird, Antisemitismus so richtig verhandelt wird, aber durch ihre Perspektive, sie drauf wirft, so ein sehr verkürztes Verständnis der Problematik transportiert wird, was ich eben auch gut kenne aus der Arbeit. Wenn es keine Religion gäbe, dann wäre ja alles irgendwie gut, ja. Als wäre das Problem so ein bisschen. Das finde ich problematisch, also dieser Betrachtung von Antisemitismus als religiöses Problem, als Konflikt, ja. Und gleichzeitig ist es ja auch wirklich so, dass Benny Hamid nicht diskriminierend gegenübersteht. Also gar nicht, ja. Also das ist irgendwie, da ist auch irgendwas schief, ja. Da gibt es an der Stelle keine Gleichwertigkeit, würde ich auch sagen. Sondern Benny ist betroffen von antisemitischer Gewalt. Ja, und Hamid natürlich auch von rassistischer, aber nicht sozusagen von Benny, ja. So. Dann, was mich auch ein bisschen irritiert, ist der Titel.
Ja.
Zum einen, warum dieser Rückgriff aufs Jiddische? Also das grenzt für mich an der Stelle auch ein bisschen an Vereinnahmung. Das ist total typisch, dass immer wenn irgendwas mit jüdischen Themen eine Rolle spielt, dann wird gleich aus dem Vokabular gefischt. Ja, das ist irgendwie, das verstehe ich nicht genau. Und ich weiß auch nicht genau, was jetzt Meschugge ist an dieser ganzen Sache. Also wir haben es mit Gewalt zu tun. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist ein bisschen gezwungen. Auch die Kapitel sind ja so benannt, dass immer was für ein Schlamassel und so. Also das ist irgendwie störend und unnötig, aber das ist ganz typisch für so eine Art ritualisierten Zugang, den es mit den Themen einfach gibt. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, finde ich ein bisschen schade. Und das vierte ist aus einer rassismuskritischen Perspektive, finde ich, schwierig. Es geht ja auch ganz viel um Handydiebstähle. Und warum waren es am Ende dann die sogenannten Arab Boys? Ja, also warum wären sozusagen wieder arabische Jugendliche?
War es nicht das Mädchen? Ich habe es vergessen.
Ja, aber die werden sozusagen kriminalisiert an vielen Stellen.
Ja,
und genau, also, oder vielleicht irre ich mich auch, aber so habe ich zumindest verstanden. Vielleicht habe ich es auch missverstanden, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass die im Fokus standen.
Na, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, dass es so ein Mädchen war.
Okay.
Aber
war die nicht sozusagen auch angestiftet sozusagen von denen?
Ja.
Da müsste man nochmal schauen, glaube ich. Weil das ist eben, finde ich, auch, warum werden die schon wieder kriminalisiert? Das hat mich. Ja. Das hat mich gestört.
Ja. In deinem Text, die Thematisierung der Shoah in der Grundschule, hast du geschrieben, dass es sinnvoll sein kann, mit biografischen Narrativen von Überlebenden zu arbeiten. Eignen sich dazu aus deiner Sicht Kinderbücher auch? Und wenn ja, welche?
Genau, ich würde gerne also auf die Antwort mit Ja antworten und anhand eines Beispiels zeigen, wie das gut gelingen kann in einem Kinderbuch. Ich nehme jetzt als Beispiel Gern wäre ich geflogen wie ein Schmetterling, die Geschichte der Hannah Goffrit. Das Buch wurde von der Gedenkstätte Yad Vashem rausgegeben, gemeinsam mit begleiteten Unterrichtsmaterialien für Volksschullehrerinnen und geeignet ist es für die dritte und vierte Klasse. Das Buch handelt eben von der persönlichen Geschichte von Hannah Goffrit und ihrer Familie. Und über dieses Medium der Familiengeschichte lernen die Lesenden auf altersgemäße Art und Weise die zentralen Eckpunkte der Geschichte der Shoah kennen. Und das Buch führt eben auch in die elementaren Konzepte und Grundbegriffe der Shoah ein, also Kennzeichnung von Juden, Jüdinnen mit dem gelben Stern, Ghetto, Vertreibung, Aufstand, Versteck, aber eben auch Gerechte unter den Völkern, also Menschen, die Juden, Jüdinnen geholfen haben. Es geht um Tod und Überleben, also es ist klar, dass es um Leben und Tod geht, aber explizite Formen der Vernichtung werden natürlich nicht gezeigt. Aber das sind alles sozusagen Konzepte und Begriffe, die dann später eben gut, ja, wenn die Lesenden älter sind, behandelt werden können. Es geht eben in dem Buch auch nicht darum, die ganze umfassende Geschichte der Shoah zu erzählen, sondern eben so Grundkonzepte zu vermitteln. Und das Buch ist beispielsweise in Kapitel aufgeteilt, die die fortlaufende Geschichte von Hannas Leben erzählen. Jedes Kapitel ist einem eigenen Thema gewidmet. Und wir wissen halt, dass es eine erwachsene Figur der Hannah Goffrit gibt, die wir da irgendwie begleiten, während wir das lesen. Und so bleiben die SchülerInnen eben auch nicht sich selbst überlassen. Ja, sie wissen, dass es hier eine Person gab, die sozusagen ihre eigene Familiengeschichte erzählt, sich selbst repräsentiert. Genau, und dadurch wird eben aber auch deutlich, und das ist auch in dem Buch ganz schön gezeigt, oder schön ist es nicht, aber es wird gezeigt, dass natürlich auch nach der Shoah die Geschichte nicht abgeschlossen war, ja, für die betroffene Person. Und das sind so Leitlinien, an denen wir uns orientieren können, wenn wir einschätzen wollen, ob ein Buch geeignet ist, beispielsweise, um mit jungen Kindern zu lesen. Genau, es gibt noch weitere Bücher aus der Gedenkstätte Yad Vashem, die so aufbereitet sind, die sind sozusagen allesamt zu empfehlen und gehen eben auch mit pädagogischen Handreichungen einher. Genau. Und dann finde ich noch ganz gut, also auch schon für sehr kleine Kinder, würde ich sagen, sicherlich ab der ersten Klasse, vielleicht sogar auch sogar ein bisschen früher, das ist Elisabeth von Claire Nivola. Elisabeth heißt die Puppe eines Mädchens, eben das Anfang der 30er Jahre in Deutschland aufwächst. Mit der Puppe verbinden sich die Freuden und Leiden des Alltags. Und dann muss aber das Mädchen mit der Puppe fliehen, beziehungsweise das Mädchen muss fliehen, aber die Puppe bleibt zurück. Und später findet sie die Puppe wieder. Ja, also, und das ist sozusagen eine Art und Weise, indirekt diese Geschichte zu erzählen. Aber also es wird sozusagen alles sehr, sehr implizit und doch deutlich dargestellt in Bezug auf das, was dieses Mädchen einfach durchmachen musste. Aber es ist, wie gesagt, so erzählt, dass auch sehr junge Kinder damit konfrontiert werden können. Und dann gibt's noch Peter in Gefahr. Ich weiß nicht, ob du das schon rezensiert hast. Ich glaube schon. Das finde ich eigentlich auch ein sehr gutes Buch. Was ja auch wichtig ist, ist, dass die Bilder ansprechend sind. Und ich finde, das ist in dem Buch einfach auch gut gelungen und sehr modern gemacht. Das ist, glaube ich, auch für etwas Ältere schon. Aber das ist auch etwas, was zu empfehlen wäre. Ja.
Mir ist überhaupt aufgefallen, dass dieses Jahr da noch einige Bücher erschienen sind. Ich finde es spannend, dass da immer wieder welche dazukommen, die ich jetzt zumindest aus meiner Perspektive eigentlich ganz gut gelungen finde. Das ist zum Beispiel die Geschichte von Baudry. Da wird das aus der Perspektive von dem Hund erzählt, der zurückbleibt. Und Zwei von jedem, das finde ich ganz, ganz toll, von der Rose Lagercrantz, die auch bei, also Hedi Fried, die Geschichte von Baudry geschrieben hat, ist selber Überlebende, und Rose Lagercrantz hat, das ist eine Schwedin, die hat da auch ihre eigene Familiengeschichte reingewebt. Also. Und Abschlussfrage, du bist ja selber Mama, welche Kinderbücher stehen denn bei euch hoch im Kurs?
Okay, ich würde jetzt gern sagen, dass wir nur gesellschaftskritische Bücher im Regal haben. Das wäre aber wirklich sehr gelogen. Es ist nicht so. Es ist ein Mix aus trivialer und ja in der Qualität sehr unterschiedlicher Literatur, auf die mein Kind so ein bisschen abfährt. Wir haben alles, ja, von Harry Potter bis über Drachenreiter hin zur Schule der magischen Tiere, die Gorgel. Aber ab und zu versuche ich halt schon auch ein paar Bücher eben mit bestimmten, ja, auch wichtigen Messages unterzubringen. Wir haben sehr früh gelesen, Der Junge im Rock. Ich glaube, das hast du auch rezensiert, genau. Weil ich einfach sehr früh im Kindergarten gemerkt habe, dass dieses Thema, wer zieht was an und wer darf was anziehen, Bube oder Mädchen, einfach, das war irgendwie ein Riesenthema. Und wurde auch gerne angenommen, das Buch, was ich total vermeide, aber sind so Abenteuergeschichten, die auf dem Rücken der Native Americans oder anderer indigener Bevölkerungsgruppen ausgetragen werden. Oder auch Bücher, die dezidiert Rassismen reproduzieren. Also das ist schon etwas, was ich auf jeden Fall vermeide. Aber auch wenn wir sagen, wir lesen viel, was so überhaupt am Markt der Kinderbuchliteratur vorhanden ist, dann schaue ich schon, dass, wenn mir was auffällt, ja, wenn mir auffällt, da werden also krasse Rollenklischees reproduziert, dann sage ich das auch, zum Beispiel beim Lesen, ja, dass ich das irgendwie doof finde, wenn, ich glaube, das kommt bei den Gorgeln vor, wenn die Mutter zum Vater sagt, ruh dich bitte aus von deiner schweren Arbeit oder so, ja, dann sage ich, bitte, was ist das, ja, also das nehme ich mir dann schon heraus, ja. Und zu den jüdischen Feiertagen gibt es so ein paar Klassiker, die meinem Kind schon sehr lange gefallen, die wir jedes Jahr wieder lesen, und die sind alle aus dem Ariella Verlag. Das ist zum Beispiel zu Pessach im Galopp aus Ägypten und Moses Feuerkopf vom Bubales Puppentheater. Das ist echt ein Dauerbrenner. Oder auch Ein Pferd zu Hanukkah. Ja, das mag mein Kind total gerne. Und an der Stelle will ich vielleicht nochmal betonen, also ich sehe das ja auch an meinem eigenen Kind, das ist so toll, wenn man sich in der eigenen Lebenswelt irgendwie wiederfindet. Also Repräsentation und Gleichbehandlung, das hängt halt so eng miteinander zusammen und hat so eine enorme Wirkung, wenn Kinder das Gefühl haben, sie kommen irgendwo vor mit ihren Bezügen. Ja, ist irgendwie auch arg, also wie wenig das selbstverständlich passiert, ne? Umso wichtiger natürlich so Projekte wie deins, ja, um das einfach auch breiter zu streuen, aber ja, auf jeden Fall kann ich mich ja in Zukunft noch mehr halt von dir inspirieren lassen, ja, genau. Ja,
voll gut.
So viel dazu.
Ja, danke, dass du da warst. Ein super spannendes Gespräch.
Ja, danke auch von mir an beide und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, und vielen Dank für die Einladung nochmal.
Leseratte Roh hat sich jetzt auch noch ein Buch ausgesucht, das sie passend zum Thema vorstellen wird.
Hallo, ich stelle euch heute das Buch Die Geschichte von Baudry vor. Die Autorin heißt Hedi Fried. Ich erkläre jetzt mal, wer sie ist. Hedi Fried ist eine ungarische Jüdin. Eigentlich war alles gut und normal. Sie hat eine kleine Schwester gehabt und einen Hund namens Botri, über den ich später noch mehr erzählen werde. Ja, auf jeden Fall kam dann auch Hitler nach Ungarn und plötzlich waren Toiletten, öffentliche Cafés, öffentliche Orte, Bänke, einfach für Juden verboten. Das war erst der Anfang, aber dann einfach wurden sie und ihre Familie, Hedi und ihre Familie, einfach von den Soldaten in einen Zug getrieben und ins Konzentrationslager geschickt. Das war eine schlimme Zeit für Hedi, wirklich. Und da gibt es auch Bilder von dieser schlimmen Zeit. Natürlich sind die nur gezeichnet in diesem Buch. Zum Zeichenstil sage ich später auch noch was. Auf jeden Fall gibt es da Bilder, wie sie mit ganz dreckiger, schmutziger Kleidung, harten Schuhen, beschreibt sie selbst, harte Schuhe waren das, Glatzen haben die, ganz knochig und dünn, hinter einem Stacheldraht stehen. Es ist wirklich sehr, sehr düster gemacht. Aber was ich auch gut finde, weil es ist ja auch einfach real. Aber ich finde diese Bilder trotzdem verstörend. Jetzt zu Botri. Botri war halt ihr Wachhund. Also Wachhund hat sie selber beschrieben, weil er halt immer auf sie aufpasst hat und so. Also sie hat gewusst, es war immer ihr Hund, aber ihre Schwester glaubt, es war immer mehr ihr Hund. Aber sie hat gewusst, es war mehr ihr Hund. Auf jeden Fall muss sie ihn halt zurücklassen. Aber dann, nach dem Konzentrationslager, ist sie einfach zurückgekommen und war einfach noch da. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön, dass er wirklich immer noch da war. Das ist halt wirklich eine reale Geschichte. Er war halt wirklich einfach noch da und das finde ich echt, echt schön. Dann haben die beiden sich wieder gesehen und Botri hat auch immer Kraft gegeben. Wenn sie im Konzentrationslager traurig war oder Angst hatte oder verunsichert war, hat sie immer an Botri gedacht. Der hat die Kraft gegeben. Sie hat gedacht, so was macht er gerade mit seinen Hundefreunden? Weil andere Hunde wurden auch zurückgelassen mit dem, als sie sich vorstellt, dass er immer was mit denen macht und sich Essen sucht und sowas. Die Illustrationen, oder sage ich jetzt noch was dazu? Ich finde die generell eigentlich nicht schön. Ich mag den Stil aber nicht sehr gern, aber es ist halt, wie gesagt, sehr düster gemacht. Was ich aber auch gut finde, was zum Buch auch gut passt, weil es ist ja einfach kein, also soll ich sagen, es ist kein gutes, es ist einfach kein gutes Buch. Also doch, es ist ein gutes Buch, aber es ist nicht schön. Deswegen, warum sollte man auch schon eine Zeichnung dazu machen? Ich finde Zeichnungen passend zum Buch, aber mir gefällt das Stil, wie gesagt, überhaupt nicht. Also wie gesagt, sehr düster. Auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen. Ich fand es sehr interessant und berührend zu lesen. Aber es ist halt nicht so für 6-7-Jährige so. Die Bilder sind halt schon gruselig und die würde ich halt so erst besprechen, weil sonst denken sich so Kinder so, was ist das? Und es ist schon ein Kinderbuch, aber kein Kinderbuch. Aber man kann sich schon, wenn man es besprochen hat und so, kann man sich schon alleine anschauen ohne Probleme, finde ich. Aber man sollte halt einfach wissen, was diese Bilder darstellen. Die Hedwig, das finde ich auch sehr bewundernswert, ist jetzt 98 Jahre alt. Sie ist halt wirklich schon sehr alt und wollte vielleicht deswegen auch noch aufschreiben, auch noch mal wirklich aufschreiben, was sie halt einfach erlebt hat in ihrer Jugend. Das ist halt schon arg. Aber ich finde, die ist einfach schon 98 Jahre alt und hat auch noch ein Buch geschrieben mit 98. Es war wirklich sehr wichtig, das aufzuschreiben, glaube ich. Mir hat das Buch, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr spannend und auch schön zu lesen. Und, na, nicht schön eigentlich, aber interessant und berührend. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt Original. Podcast-Werkstatt.